Erzeugt das, was wir hier machen mit KI, tatsächlich neues Wissen oder löst es tatsächlich ein bestehendes Problem? Weil manchmal muss man eben auch hinzufügen, ist es halt auch sehr schön, ein Narrativ zu haben, wo wir sagen, wir nutzen Technologie für eine ganz tolle Sache und dann geben wir uns damit zufrieden und verstehen aber nicht oder können damit im Grunde weit ein Stück weit aufschieben, dass wir eigentlich genug Wissen schon haben, um die unangenehmen politischen Entscheidungen, die manchmal hinter diesen Problemen liegen, wirklich zu treffen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio CityLab. Heute nochmal zum Thema künstliche Intelligenz und Gemeinwohl. Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass uns dieses Thema dieses Jahr besonders beschäftigt. Nicht nur hier im Podcast, wo wir drüber reden, sondern auch in vielen Projekten, die wir im CityLab Berlin mit und rund um künstliche Intelligenz umsetzen. Zu diesem Thema Gemeinwohl und künstliche Intelligenz habe ich einen nahezu perfekten Gast, denn Theresa Züger ist heute bei mir, die Leiterin des AI and Society Labs am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, denn dort wird genau dieser Zusammenhang von KI und Gemeinwohl erforscht. Theresa ist promovierte Medienwissenschaftlerin und war unter anderem auch Speakerin auf unserer CityLab Sommerkonferenz dieses Jahr mit einem tollen Vortrag zu KI und Nachhaltigkeit, den es auch auf unserem YouTube-Kanal zum Nachschauen gibt. Hallo Theresa, schön, dass du heute bei uns bist.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir hatten rund um das Thema KI und Gemeinwohl immer wieder miteinander zu tun, haben gerade im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen, dass du auch auf der Republika dieses Jahr dich mit diesem Thema beschäftigt hast, wo wir auch sehr präsent waren, dann eben bei der Sommerkonferenz und dann war auch klar, wir müssen dich unbedingt nochmal hierher einladen, um diese Themen zu vertiefen, aber vielleicht lasse ich dich einfach nochmal selbst ein bisschen vorstellen und einordnen. Was machst du denn eigentlich aktuell, was beschäftigt dich und was erforscht ihr an eurem Lab?
Ja, sehr gerne. Also vor allem haben wir die letzten 4 Jahre den Luxus gehabt, gemeinwohlorientierte KI zu erforschen aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und das ist so zustande gekommen, dass wir quasi im selben Jahr, wo wir das AI and Society Lab gegründet haben, eine Förderung bekommen haben vom BMBF für eine Forschungsgruppe, die sich diesem Thema gemeinwohlorientierte KI widmen durfte. Und das Tolle war, dass das eine Gruppe war, die total interdisziplinär zusammengestellt war. Also das heißt, es gab mich aus einer geisteswissenschaftlichen Richtung. Mein Postdoc im Team war ein Computer Scientist. Wir hatten im Team einen Data Scientist, eine Computerlinguistin, eine Designerin und so sind sehr verschiedene Perspektiven zusammengekommen und deswegen konnten wir uns dem Thema einerseits konzeptionell nähern und sagen, woher kommt denn eigentlich dieser Begriff Gemeinwohl, was bedeutet der denn eigentlich politisch und was bedeutet der dann für KI-Entwicklung und andererseits haben wir uns sehr praktisch mit dem Thema auseinandergesetzt und haben selber Technologien entwickelt, haben also die Prinzipien, die wir für richtig entwickelt haben und selber auch beschrieben haben in unseren Veröffentlichungen, dann auch versucht anzuwenden und zu gucken, okay, funktioniert das denn in der Praxis in jedem Fall oder welche Hürden gibt es tatsächlich? Wir haben gleichzeitig das Feld sehr empirisch beforscht und mit sehr vielen Menschen geredet und Studien dazu gemacht, wo im Grunde diese Szene um gemeinwohlorientierte KI-Entwicklung steht und haben aber auch versucht, im Grunde so ein Mapping zu starten. Also es gibt eine Website, die wir entwickelt haben, die heißt publicinterest.ai und da haben wir angefangen, auch eine Befragung zu starten, weil wir gemerkt haben, das ist zwar so ein unheimlich gehypter Terminus, auch AI for good und public interest AI, aber wenn man dann genau hinschauen möchte und verstehen möchte, okay, wer macht da was, für wen, mit welchem Nutzen, wer finanziert es und wer entscheidet Dinge, sind die meisten Informationsquellen relativ dürftig. Und das wollten wir ändern und haben angefangen, ein besseres Datenset dazu zu entwickeln und im Hintergrund auch mit eigenen Recherchen noch ein größeres Datenset zu entwickeln, was einen Teil der Antworten auf diese Fragen liefert. Genau.
Stimmt, ich erinnere mich jetzt auch, das habe ich jetzt in der Vorstellung unterschlagen, dass wir uns, glaube ich, so kennengelernt haben, dass du uns nämlich beforscht hast, das ist schon eine Weile her. Genau, wir waren nämlich Teil dieses Datensets.
Sehr gut, genau. Ja. Das stimmt, euch haben wir auch befragt und ich erinnere mich noch sehr gut, dass das auch total spannende Erkenntnisse waren, auch in Bezug auf Herausforderungen, die man in den Projekten erlebt. Da sind sind einige sehr gute Zitate auch entstanden durch eure Mithilfe. Genau, und das war für uns auch ein wichtiger Teil, also zu schauen, wo stehen die Akteure tatsächlich, wie beschreiben die diesen Prozess, was verstehen vor allem die auch als gemeinwohlorientierte KI, weil da kommen wir vielleicht gleich noch zu, das ist kein einfach zu definierender Term und deswegen ist es eben sehr wichtig, auch verschiedene Perspektiven einzubeziehen.
Genau, da war jetzt schon wahnsinnig viel drin, an das ich gleich nochmal anknüpfen möchte. Aber vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir persönlich, auch zu deinem eigenen Werdegang. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie bist du vielleicht auch ans Humboldt-Institut gekommen? Wie sah deine akademische Karriere vorher so aus?
Ja, die ist total außergewöhnlich für eine Geisteswissenschaftlerin, würde ich sagen. Also ich habe in Köln studiert. Ich habe Philosophie, Germanistik und Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert und war mir gar nicht so sicher, dass ich promovieren möchte, weil damals interessierte mich vor allem das Internet und zu der Zeit war das aber noch nicht wirklich in der Wissenschaft, vor allem nicht in der Medienwissenschaft als Untersuchungsfeld angekommen.
Und deswegen, erinnere mich sehr gut an mein eigenes Studium.
Genau, deswegen war ich ein bisschen auf der Suche und dann wurde dieses neue Institut gegründet, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, was damals das erste Institut war dieser Art. Und dort bin ich dann tatsächlich als eine der ersten Doktorandinnen angenommen worden. Deswegen musste ich dann auch hier in Berlin promovieren, bin dann an der Humboldt-Uni gelandet in der Medienwissenschaft und habe dort promoviert.
Durftest in Berlin promovieren? Du hast gesagt, du musstest.
Ja, das kann man aus verschiedenen Perspektiven
als Kölnerin
betrachten.
Okay.
Genau. Genau, also das war sicher auch gut so und es hat mir als Geisteswissenschaftlerin ein wahnsinnig interdisziplinäres Feld eröffnet. Deswegen heute kann ich mich gar nicht mehr in einer Disziplin verorten, sondern arbeite mit verschiedensten Methoden und auch eben mit sehr verschiedenen Forschungsrichtungen zusammen und halte gerade das für sehr produktiv. Und das ist eben durch das Humboldt-Institut auch ermöglicht, weil das da tatsächlich so angelegt ist, dass eben in Teams ganz verschiedene Disziplinen vereint sind in den einzelnen Projekten. Und vielleicht noch eine wichtige Station, also für diese Idee, weil tatsächlich ist auch diese ganze Forschungsgruppe auf meinen Mist gewachsen. Also es ist eine Idee gewesen, die ich entwickelt habe, vor allem nachdem ich die Geschäftsstelle für den dritten Engagementbericht geleitet habe. Weil da ging es um die Frage, wie verändert sich eigentlich Engagement mit der Digitalisierung? Und da haben wir gemerkt, es gibt da wahnsinnig viel, was sich entwickelt, aber gerade KI ist noch so eine Technologie, wo auch der Engagementsektor noch dran scheitert. Und für mich war so ein Stück weit die Frage, wie kann man zivilgesellschaftliche Akteure auch befähigen, auch in solchen sehr hochkomplexen technologischen Technologien mitzureden und mitzugestalten. Und deswegen war das auch so ein, also wenn man das so liest, was ich so gemacht habe, für mich ergibt das quasi schon Sinn, weil die eine Frage zu der nächsten geführt hat. Und daraus ist diese Idee entstanden, zu sagen, ich möchte hier diesen Fokus setzen, vor allem auf den Bereich der Zivilgesellschaft und eben auf die Frage, wie kann denn gemeinwohlorientiert diese Technologie gestaltet werden.
Ich habe zur Vorbereitung natürlich nochmal deine Bio angeschaut und gesehen, dass du deine Doktorarbeit geschrieben hast zu zivilem Ungehorsam in der Digitalisierung. Ich habe ja auch in den Medienwissenschaften promoviert und für mich war das schon eine sehr prägende Zeit, was das eigene Denken auch angeht, die Perspektive auf diesen Gegenstand. Finde das also als Thema natürlich sehr spannend. Was hast du dabei gelernt, was heute für dich vielleicht noch prägend ist? Und wie kamst du auf die Idee, zu diesem Thema zu forschen?
Das war wirklich eine total gute Wahl, weil dieses Thema der zivile Ungehorsam ist im Grunde eine Ausnahme der Regel für unsere Demokratie. Und mich hat das interessiert, weil mich Demokratietheorie total interessiert hat. Also das Philosophiestudium war hier nicht umsonst, sondern das war tatsächlich für mich total prägend. Und mich hat eben interessiert, wie übersetzen wir politische Phänomene und Begriffe und Praktiken in eine digitale Welt. Und das habe ich in dieser Arbeit im Grunde versucht, in Dialog zu bringen. Also die Praxis mit der Theorie, die wir zu zivilem Ungehorsam haben. Und mich prägt das bis heute, weil die Arbeit eigentlich ganz tief einsteigen musste in Demokratietheorie und in die Frage, was ist eigentlich Demokratie? Welche verschiedenen theoretischen Grundlagen gibt es eigentlich für Demokratie? Wie kann eigentlich Partizipation und Mitgestaltung aussehen? Und das war für mich schon sehr prägend, auch wenn das ein totaler Sonderfall ist. Aber ich glaube, auch ein sehr spannender und sehr wichtiger Sonderfall der zivile Ungehorsam und ein natürlich total kontroverses Feld, ne? Weil da gibt's immer Debatte, wenn jemand die Regeln bricht, weil bei zivilem Ungehorsam geht's tatsächlich immer darum, dass ein Gesetzesbruch vorliegt. Mhm. Ne? Aber das war unheimlich spannend und hat mich auch sehr dafür sensibilisiert, nicht nur nach den üblichen Verdächtigen im politischen Feld zu gucken, sondern auch zu schauen, welche Stimmen sind vielleicht weniger hörbar, haben aber auch eine politische Bedeutung.
Es war ja auch insbesondere in den frühen Jahren des Internets gar nicht so schwer, versehentlich das Gesetz zu brechen, wenn
Richtig.
Man eine MP3 runtergeladen genau. hat oder so.
Ja, und da war das auch tatsächlich eine, würde ich sagen, eine wichtige prägende Praxis, ne? Dass tatsächlich auch der Regelbruch zu neuen Konventionen geführt hat teilweise.
Ja. Genau, also hat ja maßgeblich eigentlich dann auch die Transformation des Internets sozusagen oder die Entstehung jetzt auch einer neuen Medienindustrie im digitalen Zeitalter geprägt, diese Möglichkeiten zum Beispiel der Piraterie und so weiter.
Ja, das würde ich sagen, ist, also da müsste man ins Detail einsteigen, das würde ich sagen, ist nur an manchen Stellen auch wirklich als ziviler Ungehorsam zu verstehen, aber zum Beispiel PGP von Phil Zimmerman.
Die Verschlüsselung.
Genau,
ja.
Wurde nicht quasi legal in der Öffentlichkeit verbreitet, sondern das war erstmal ein Gesetzesbruch, diesen hohen Standard der Verschlüsselung für die Zivilgesellschaft zugänglich zu machen, was absolut mit einem demokratischen Hintergedanken passiert ist.
Ja, hoffen wir, dass es nicht wieder zu einem Gesetzesbruch wird eines Tages. So, absolut. Bevor wir jetzt gleich abbiegen in, das, in ein ganz anderes Thema, kommen wir zurück zu dem, was hier auch in der Überschrift steht, nämlich KI für das Gemeinwohl.
Ja.
Du hast es schon angedeutet, ihr erforscht gemeinwohlorientierte KI. Aber die erste Frage, wie es sich für eine gute Wissenschaftlerin gehört, ist natürlich sofort die nach einer Definition. Denn was heißt denn überhaupt gemeinwohlorientierte KI? Denn ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht unbedingt so trennscharf ist, auch mit den Angeboten, die wir jetzt nutzen, die ja wahrscheinlich zum Großteil auch privatwirtschaftliche Angebote zunächst mal sind. Man denkt jetzt vor allem an ChatGPT und die entsprechenden Konkurrenten. Genau, also was bedeutet das überhaupt, KI für das Gemeinwohl zu nutzen? Welche Kriterien habt ihr da festgelegt?
Genau, das war für uns ein total wichtiger Schritt, weil wir nämlich erstmal auch festgestellt haben, diese Debatte um AI for Good und KI für das Gemeinwohl wird geführt, ohne dass das definiert wurde. Und wir fanden das einen sehr wichtigen Schritt, erstmal diesen Definitionsraum zu eröffnen für eine Debatte. Und in der politischen Theorie gibt es darüber sehr, ja, ein sehr reiches Spektrum an schon existierenden Arbeiten. Und wir fanden vor allem die Philosophie von John Dewey dafür sehr interessant, die zum Beispiel Barry Bozeman interessiert hat und weiter inspiriert hat. Das ist ein Theoretiker, der sich ganz stark mit dem Gemeinwohl auseinandergesetzt hat. Und er hat, wie ich finde, eine ganz gute Begriffsklärung vorgeschlagen. Also er sagt, Public interest are those outcomes best serving the long-run survival and well-being of a collective construed as a public. Also es geht darum, dass hier eine bestimmte Öffentlichkeit, ein Kollektiv, bestimmte Entscheidungen gemeinsam trifft, die möglichst gut für ihr Überleben als auch das Wohlergehen dieser Gemeinschaft sind. Und das ist natürlich jetzt erstmal noch eine sehr offene Definition, ne? Aber das ist genau auch gewollt, weil er sagte, es gibt zwar vielleicht so ein ganz abstraktes Ideal, was wir teilen, aber das Wichtigste am Gemeinwohl ist das Prozedurale. Also, dass wir gemeinschaftlich einen Prozess durchlaufen, unsere Interessen auszuhandeln. Und wir können Gemeinwohl eben nie für verschiedene Fälle festlegen, sondern in jedem Fall, in jeder Fragestellung, wo wir ja gesellschaftlich ein Problem lösen wollen, müssen wir aushandeln, was denn im Sinne unseres Kollektivs die beste Lösung ist. Und er hatte die Idee, dass dafür jeder im Grunde zurücktreten muss von seinen Privatinteressen. Also für ihn war Gemeinwohl wirklich das Gegenteil von Privatinteressen, sondern er sagte, nur wenn wir mit unserem bürgerlichen Hut, also zu sagen, das bin jetzt nicht als ich als Privatperson, sondern ich denke mal nach über meine Gemeinschaft, in der ich lebe, was ist gut für die? Und das muss nicht notwendigerweise das sein, was gut für mich als Privatperson in einem bestimmten Einzelfall ist, sondern was ist gut für unsere Gemeinschaft? Und darüber in den Austausch zu kommen, Interessen auszuloten und dann gemeinschaftlich Lösungen zu entwickeln. Also er sagte, dieser Prozess ist eigentlich das, wodurch dann erst Gemeinwohl entsteht. Deswegen hat er auch, ja, nannte das auch eine prozedurale Definition. Und das fand ich sehr produktiv, weil ich glaube, es ist sehr nah an der Realität einfach, dass oft Lösungen, wo jemand mit einem sehr guten Gedanken vielleicht versucht, etwas zu entwickeln, aber nicht interagiert mit denen, die es eben auch betrifft, man eben auch das tatsächliche Gemeinwohl verfehlen kann.
Genau, jetzt ist es ja so, in der Digitalwirtschaft und da ist KI, glaube ich, tatsächlich einfach eine Fortschreibung. Da gibt es große Technologiekonzerne, die in der Regel alle in ihren Vision Statements auch an das Gemeinwohl appellieren. Das war bei Google so, das ist bei Meta so und ich glaube, es ist auch jetzt bei OpenAI so, dass man sagt, eigentlich geht es uns darum, die Welt zu verbessern, sage ich jetzt mal etwas banal. Inwiefern eignet denn eure Definition da für eine Differenzierung oder vielleicht auch gerade nicht, vielleicht ist es ja auch nicht gewollt, also vielleicht kann ja auch, sage ich mal, ein OpenAI tatsächlich gemeinwohlorientiert wirken. Genau, aber das wäre jetzt die Frage, ist das so? Habt ihr das im Hinterkopf gehabt, wie man das abgrenzen kann, um sozusagen nicht auf Marketing-Slogans reinzufallen, die altruistisch klingen, aber hinter denen sich dann harte Interessen verbergen?
Ja, das war für uns schon sehr wichtig, weil das ist ein haariges Feld. Weil das, was jemand verspricht, ist ja noch nicht notwendigerweise das, was dann auch für die Gesellschaft geleistet wird. Erst einmal ist uns wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass ein Geschäftsmodell zu haben notwendigerweise Gemeinwohlorientierung ausschließt. Das kann schon auch Hand in Hand gehen. Es erzeugt jedoch ein Spannungsfeld, würde ich sagen. Und die reine Profitmaximierung, die ja bei vielen Konzernen einfach vor allen Entscheidungen steht, wo einfach klar ist, das ist die letztliche Logik, nach der Dinge entschieden werden, die ist eben ein Privatinteresse und damit kein Gemeinwohlinteresse. Das heißt nicht, dass vielleicht auch irgendwo Nebeneffekte entstehen können, die auch ein Gemeinwohlnutzen sind. Aber wir würden jetzt nicht so argumentieren wie diese Theorie der unsichtbaren Hand, die sagt, alles, was der Wirtschaft dient, dient auch dem Gemeinwohl. Das hat die Praxis widerlegt. Also da hat sich auch die Wissenschaft mit beschäftigt. Sondern wir sehen das eher als starkes Gegenteil. Und ich würde das auch bezweifeln, dass zwar möglicherweise irgendwo in dem Marketingtext auch etwas von wir wollen die Gesellschaft verbessern steht, aber gerade die großen Technologien und die großen KI-Anwendungen, die wir kennen, liefern aus meiner Sicht viel zu wenig eine echte Gesellschaftsvision, die uns sagt, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Mal davon abgesehen, dass ihr gerade neue quasi Vertriebswege für diese Technologie entwickelt. Was soll das gesellschaftlich erreichen? Ich glaube, diese Frage beantwortet OpenAI noch nicht und diese Frage beantworten auch andere Modelle noch nicht. Und wir müssen uns auch immer im Klaren sein, die negativen Konsequenzen, die diese Systeme mitbringen, sind ja auch immer Teil der Gesamtbilanz, was verändert sich gesellschaftlich und ist das möglicherweise eine schöne Intention, aber in der Durchführung, die eben auch total wichtig ist für das Gemeinwohl, liefert es am Ende nicht das, was unserer Gesellschaft wirklich gut tut. Und deswegen würde ich da ganz stark differenzieren. Also es gibt im Moment einen Mainstream der KI-Entwicklung, wo ich eher sagen würde, das Gemeinwohl hat da noch keinen Platz, irgendwo mit entscheidungsführend zu sein, sondern das ist eine Nischendebatte. Und es gibt diese Nische und die ist wahnsinnig interessant und mit der haben wir uns beschäftigt, wo nämlich Menschen das Gemeinwohl wirklich an die Leitstelle für Entscheidungen stellen. Aber das ist im Moment immer noch eine ziemliche Ausnahme.
Aber möglich wäre es ja schon, diese Produkte, die es da jetzt gibt, auch gemeinwohlorientiert zu nutzen, oder? Oder man, also es ist jetzt ja nicht, oder ist, also schließt sich das dann in dem Moment schon aus, wo das Profitinteresse da ist? Weil ich kann ja, also ein Anwendungsfall, der jetzt bei den Sprachmodellen immer genannt wird, ist ja zum Beispiel auch Barrierearmut. Also zum Beispiel komplizierte Sprache vereinfachen, da hattet ihr auch ein Projekt zu, über das wir gleich nochmal sprechen können. Da könnte man jetzt ja sagen, naja, das ist ja erstmal ein Zweck, der klingt ziemlich nach Gemeinwohl. Also bestimmte Dinge verständlicher, zugänglicher machen, vielleicht auch in mehreren Sprachen zugänglicher machen. Das ist ja möglich mit diesen Werkzeugen. Aber sie werden damit nicht automatisch gemeinwohlorientiert, wenn ich dich richtig verstanden habe, sondern es kommt darauf an.
Ganz genau. Und das ist auch etwas, also wir haben tatsächlich dieses Tool Simba entwickelt, was Standarddeutsch in einfache Sprache zusammenfasst und übersetzt. Und wir hoffen natürlich, dass das für Menschen eine Barriere für Webinhalte abbauen kann. Und die Schwierigkeit da ist, also wir glauben schon, dass das einen gemeinwohlorientierten Zweck erfüllt. Gleichzeitig haben wir das Modell mit Llama entwickelt, was ein nicht offenes Modell ist. Das heißt, ne, also man kann es zwar nutzen, aber wir wissen alle nicht genau, welche Daten dort eigentlich verarbeitet wurden, ob nicht möglicherweise auch Praktiken und ja auch Daten verwendet wurden, die eigentlich ja einen Konflikt mit dem Gemeinwohl erzeugen. Und das zeigt ein Stück weit, dass dieser Weg zum Gemeinwohl und KI doch ein sehr schwieriger ist, wo man sehr ins Detail gehen muss und wo man sich eben auch für den Prozess der Entwicklung sehr viele Fragen stellen muss. Also wir haben uns zum Beispiel auch gefragt, wie können wir denn Menschen erreichen, die nachher NutzerInnen des Tools sein sollen? Wie können wir die integrieren? Wie können wir so transparent wie möglich kommunizieren? Und ich glaube, genau all diese Dinge stimmen halt für viele der kommerziellen Tools, die wir sehen, noch nicht. Also da werden Nutzer nicht gut transparent darüber informiert, wie genau die Modelle funktionieren, auf welcher Datenbasis sie erzeugt sind, wo eben auch Limitationen der Modelle liegen. Und ich glaube, das wären alles Möglichkeiten, um insgesamt alles ein Stück weit offener und gemeinwohlorientierter zu gestalten. Aber letztlich ist für mich der ausschlaggebende Punkt, diese Modelle liegen in der Hand von grundlegend kommerziell interessierten Akteuren. Wenn man das ändern würde, dann würde ich auch daran glauben, dass sich auch in der Ausrichtung was ändern könnte. Aber im Moment geht es nur darum, marktwirtschaftlich tragfähige Anwendungen damit zu finden. Und dann ist den Firmen relativ egal, ob das einen gesellschaftlichen Nutzen hat oder nicht.
So, ihr erforscht also an eurem Lab KI und Gemeinwohl. Ich finde das im Übrigen toll, dass ihr euch das getraut habt, auch diesen Schritt in die Praxis zu gehen, also in die Entwicklung. Mhm. Denn das ist ja der Schritt, du hast es gerade angedeutet, wo man auch mal vielleicht hier und da einen schmerzhaften Kompromiss machen muss. Wo man merkt, man macht sich die Hände schmutzig. Es ist eine Sache sozusagen in der Theorie ganz idealistisch zu sagen, so und so sollte es sein.
Ganz genau.
Aber sobald man mit der Umsetzung anfängt, das kennen wir aus unseren eigenen Projekten, gibt es eben diese ideale Lösung nicht, sondern man muss abwägen und sagen, na gut, hier hätte ich mir jetzt zum Beispiel ein offeneres Modell gewünscht. Genau. Hier wissen wir, ist die Energiebilanz eigentlich nicht so doll, aber irgendwas muss man ja tun, weil gar nichts tun ja auch nicht sehr gemeinwohlorientiert ist.
Naja, also wichtig finde ich schon im Kopf zu behalten, sich gegen Technologieentwicklung in einem bestimmten Fall zu entscheiden, ist auch eine Möglichkeit und eine, die wir vielleicht viel zu selten in dieser Debatte um KI noch in Betracht ziehen. Ich glaube, uns ist wichtig, dass man eben bei dem Problem anfängt und überlegt, ist das eine sinnvolle Lösung? Und da kann man eben auch zu der Schlussfolgerung kommen, nee, wir erzeugen uns viel mehr Probleme, als dass wir eine gute Lösung haben. Und vielleicht ist eine andere Technologie eine bessere Lösung und vielleicht ist eine menschliche Lösung eine bessere Lösung. Und das ist schon auch eine Option. Aber da, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass das einen Impact hat und dass vor allem diese Technologie einen Unterschied machen kann, sind wir natürlich auch total gerne in die Entwicklung gegangen, weil, wie du sagst, genau dabei lernt man nämlich sehr, sehr viel, was schöne Ideale sind und was schwierig ist. Ich kann ein Beispiel nennen. Für die Übersetzung in vereinfachte Sprache brauchten wir einen Datensatz, der parallele Daten enthält, also Standarddeutsch und vereinfachtes Deutsch. Und die österreichische Presseagentur ist die Institution mit dem besten Datensatz dazu gewesen. Die haben uns den auch zur Verfügung gestellt für eine auch irgendwie verträgliche Summe, würde ich sagen. Aber die haben halt gesagt, wir möchten das nicht veröffentlichen. Dann haben wir gesagt, naja, für Wissenschaft wäre das fantastisch, um weitere Anwendungen irgendwie zu entwickeln und auch um nachvollziehbar zu machen, wie wir das gemacht haben. Aber die haben gesagt, nee, ganz öffentlich geht nicht, weil sie wiederum auch Aufwände hatten, um diesen Datensatz zu erstellen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ein Teil des Datensatzes nach Open Science Prinzipien veröffentlicht werden darf, aber nicht der ganze Datensatz. Das konnten wir leider nicht erreichen. Und diese Zwischenlösung war aber zum Beispiel ein total interessanter Zwischenkompromiss, der zumindest die Nachvollziehbarkeit ermöglicht hat, was uns sehr wichtig war, dass jemand, der verstehen wollen würde, wie habt ihr denn dieses Tool entwickelt, haargenau nachvollziehen könnte, welche Daten wir genutzt haben und wie wir das getan haben.
So, du hast das Beispiel einfache Sprache jetzt genannt.
Genau.
Als eines. Das ist eins, dem wir tatsächlich auch immer wieder begegnen. Natürlich auch im Verwaltungskontext, wo es auch relativ klare Evidenz gibt, dass eine schwierige Sprache Ausschlüsse erzeugt, ja, insbesondere zulasten auch sozial schwächerer Menschen, die Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, die entsprechenden, weiß ich nicht, Formulare zum Beispiel auszufüllen, Fehler machen, dadurch weitere Nachteile. Also da ist es sehr klar, denke ich, dass so eine Art Übersetzung, auch da, by the way, noch schöner wäre es eigentlich, man bräuchte keine Technik, sondern Verwaltung würde einfach verständlicher schreiben. Aber gut, sehen wir es mal absolut als Zwischenlösung an. Es gibt aber auch noch andere Anwendungsfelder, die ihr beforscht habt in diesem Kontext Gemeinwohl. Du hast jetzt zum Beispiel über Nachhaltigkeit und KI viel gesprochen dieses Jahr. Habt ihr dazu auch was gemacht?
Also wir selber haben in dem Feld noch nichts gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Feld, in dem wir gerne noch aktiver werden würden und wo wir auch sehr viele Ideen haben, was da einen großen Impact haben könnte. Ich kann mal zwei Beispiele einfach aus dem Feld nennen, die ich sehr spannend finde. Eine Technologie, die auch sehr spezifisch ist, hat damit zu tun, dass sehr viel Müll in unseren Meeren auf dem Meeresgrund gelandet ist und gar nicht mehr auf der Oberfläche abgeschöpft werden kann, wo es relativ viele Projekte mittlerweile gibt. Und ein Forscherteam mit ganz verschiedenen PartnerInnen, zum Beispiel der TU Delft, aber auch vielen anderen, hat ein System entwickelt, das heißt SeaClear, womit sie eben nicht mehr TaucherInnen nach unten schicken müssen, um den Müll einzusammeln, sondern ein Robotersystem haben, was Fische und Müll voneinander unterscheiden kann und den Müll vom Meeresgrund sammeln kann. Und das ist in einer Prototypen-Testphase auch schon erprobt worden in verschiedenen Häfen. Und soll zum Beispiel auch, nochmal um zu deiner Frage zurückzukommen, zu einem Geschäftsmodell ausgebaut werden, dass eben verschiedene Akteure das System auch kaufen können. Damit ist natürlich nicht, nur um jetzt hier Missverständnissen vorzubeugen, das Problem des Mülls in unseren Meeren gelöst. Aber ich glaube, dass hier Computer Vision eingesetzt wurde, hat einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass wir dieses Problem klüger lösen. Und dass wir dadurch weniger Menschen gefährden, die diese schwierige Arbeit machen müssen. Auch wenn das natürlich ein sehr, sehr langer Weg ist. Aber in dem Bereich kann KI schon die menschlichen Anstrengungen, die wir da haben, ein Stück weit unterstützen. Allerdings, und das ist mir auch immer wichtig, müssen wir sehr genau hinschauen. Erzeugt das, was wir hier machen mit KI, tatsächlich neues Wissen oder löst es tatsächlich ein bestehendes Problem? Weil manchmal muss man eben auch hinzufügen, ist es halt auch sehr schön, ein Narrativ zu haben, wo wir sagen, wir nutzen Technologie für eine ganz tolle Sache und dann geben wir uns damit zufrieden und verstehen aber nicht oder können damit im Grunde weit ein Stück weit aufschieben, dass wir eigentlich genug Wissen schon haben, um die unangenehmen politischen Entscheidungen, die manchmal hinter diesen Problemen liegen, wirklich zu treffen. Und da merkt man schon, dass in unserer Öffentlichkeit wir sehr genau hinschauen müssen. Ist das hier gerade ein schönes Narrativ oder löst das tatsächlich ein Problem, was wir haben? Und ich würde sagen, es gibt beides. Und wir versuchen halt in unserer Forschung so ein Stück weit genau diese Frage immer wieder zu stellen, ne? Wobei die Grenze fließend ist.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Wir kennen das auch aus dem Smart City Kontext, wo nach wie vor zum Beispiel ein sehr beliebter Use Case ist, Luftverschmutzung in der Stadt zu messen, als ob damit irgendwas gewonnen wäre. Dabei ist es so, dass wir seit vielen Jahren wissen, dass die Luft in Großstädten schlecht ist und wir wissen ehrlich gesagt auch warum. Dazu brauchen wir keine
ganz genau,
KI.
Ganz genau. Und das ist manchmal so ein bisschen wie eine gesellschaftliche Beschäftigungstherapie, die wir uns einfach auch sparen könnten und dann halt eben sagen können, aber wo macht KI echt einen Unterschied? Wo kann KI einfach Dinge erreichen, die wir so nicht können? Also es gibt auch schöne Projekte, die zum Beispiel Satellitenbilder auswerten. Das ist ein Bereich, den ich super interessant finde, weil nämlich einfach auf einer Skalierung plötzlich Analysen automatisiert werden können, die uns ein Wissen geben, was wir on the ground, also wenn wir quasi von Ort zu Ort ziehen müssten, niemals so schnell erreichen würden. Oder auch was Erdbebenvorhersagen angeht oder viele andere Bereiche, was den Klimawandel angeht. Also in der Forschung können wir da sehr viel erreichen mit KI-Modellen.
Ja, es gab sehr früh in der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel spannende Satellitenprojekte, um Daten zu erheben über Regionen, wo die Datenlage eben schlecht ist.
Ja, ne? Glaube ich sofort.
Ja. Gibt es denn Bereiche, die vielleicht weniger offensichtlich sind, wo du vielleicht im Rahmen deiner Forschung auch ein bisschen was Überraschendes entdeckt hast oder sagst, hey, das hätte ich nicht gedacht, dass hier KI auch was leisten kann?
Mann, ich bin jetzt schon so lange da drin, dass ich gar nicht mehr sagen kann, was mich...
Du hast nichts mehr.
Also erstmal kann ich sagen, wir haben mal alle Projekte, die wir gefunden haben, auf die SDGs gemappt.
Ja.
Und haben fast in jedem Bereich etwas gefunden. Wo wir wenig gefunden haben, ist Fight Poverty.
Mhm.
Also, und das ist tatsächlich auch eine Frage, die mich sehr umtreibt. Können wir KI nur einsetzen, um im Grunde an den existierenden Problemen, an den Symptomen quasi etwas zu verändern? Oder könnten wir nicht auch versuchen, mit KI-Simulationen oder anderen Systemen Transformation besser zu unterstützen? Das ist eine Frage, die mich sehr interessiert. Weil im Moment finden wir eher oft Beispiele, die Symptome versuchen zu lindern. Das hat jetzt deine Frage noch nicht perfekt beantwortet.
Ja, aber sie verweist, finde ich, in eine sehr interessante Richtung. Ich meine, in einer größeren Perspektive stehen wir wahrscheinlich immer noch auch einfach am Anfang dessen, was möglich ist. Und ich denke auch gerade, unsere Gesellschaft ist ja ein hochkomplexes System und zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, also tatsächlich auch global wirtschaften, ist ja einfach so kompliziert.
Ja.
Und ich fand ja immer, die Theorie der unsichtbaren Hand ist da auch ein Stück weit eine Notlösung, zu sagen, naja, es ist so kompliziert, wir vertrauen uns mal drauf, dass es sich irgendwie ausbalanciert. Und es ja da durchaus Überlegungen gibt. Und ich meine, das ist jetzt sicherlich was, was einen anderen Zeithorizont hat, aber kann man nicht zum Beispiel auch was wie Anstrengungen eines gerechteren Wirtschaftens zum Beispiel mit KI unterstützen, weil wir einfach in der Lage sind, ganz andere Daten, vielleicht auch Zusammenhänge zu verstehen, die so komplex sind, dass wir sie eben vorher nicht verstehen konnten.
Auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich so die allerspannendste Richtung, wo wir, glaube ich, wirklich noch ganz am Anfang stehen und wo noch viel zu wenig hingedacht wird. Ne? Mir fallen jetzt doch zwei Beispiele an, wo ich doch dachte, das finde ich cool, dass das mittlerweile geht. Ein Beispiel ist, dass KI zum Beispiel in Betrieben eingesetzt wird, um besser Müllvermeidung zu betreiben. Also zu schauen, was ist der tatsächliche Bedarf, was landet eigentlich alles im Müll, was können wir vielleicht einfach weniger bestellen und damit auch weniger wegschmeißen. Das finde ich total lebensnah und lebenspraktisch und das hat für mich sehr viel Sinn ergeben. Was anderes, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass ein Projekt, was wir uns angeschaut haben, das heißt Claudette, sich Verträge anschaut und im Grunde so ein Ampelsystem entwickelt hat für VerbraucherInnen. Mhm. Wo sind möglicherweise nicht zulässige Klauseln in Verträgen, die ich unterschreiben soll?
Herrlich. Mhm.
Genau. Und das fand ich auch ein sehr gutes System, was man, glaube ich, auch noch viel stärker ausbauen kann. Ne? Dass Menschen, dass eben nicht nur Kanzleien jetzt kluge Tools entwickeln in ihrem Legal Tech Business, sondern eben das auch zum Beispiel für VerbraucherInnen, die einfach nicht mehr durchblicken, zumindest so ein Frühwarnsystem entwickelt wird, was ist eigentlich erlaubt in Verträgen, was nicht. Also im Grunde ein Fachwissenassistent durch KI.
Also wir können die AGBs dann weiterhin einfach wegklicken, aber unsere KI-Assistenten werden sie für uns prüfen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Oft, wenn es um KI und Gemeinwohl geht, fällt auch der Begriff der KI-Ethik. Es gibt auch ganz eigene Lehrstühle und Institute, die sich vor allem mit diesen Fragen beschäftigen.
Mhm.
Inwiefern hat das für euch auch eine Rolle gespielt? Wie stehst du zu diesem ganzen, nach meinem Empfinden, recht großen Diskurs über KI und Ethik?
Ja, den finde ich einerseits total wichtig, aber im Grunde die ganze Antragsidee war auch ein Stück weit der Versuch, die Diskussion etwas zu verschieben oder sagen wir mal zu politisieren. Weil ich glaube, in dieser ethischen Debatte um KI, da geht es ganz oft um Datenethik, da geht es auch eben um die Frage, was dürfen Entwicklerinnen, was dürfen Entwickler nicht. Und das hat natürlich auch immer gesellschaftliche Dimensionen. Aber aus meiner Sicht ist das Gemeinwohl der eigentlich politischere Begriff, weil er eben immer Gesellschaft und öffentliche Interessen mitdenkt. Und manchmal verliert sich das ein Stück weit in der ethischen Debatte, wo es dann um Einzelentscheidungen geht. Und ich glaube aber, dass die Kategorie des Gemeinwohls einerseits die Ethik inkludiert, also ich würde das in keinem Widerspruch oder sowas zueinander sehen, sondern ich würde eher sagen, es denkt im Grunde gesellschaftliche Effekte noch ein Stück weiter. Und die ganzen ethischen Überlegungen, die absolut richtig und wichtig sind und die ja auch unheimlich viele Guidelines und Kriterien aufgestellt haben, davon gibt es unzählige, die mögen alle auch richtig sein. Aber wir haben auch erlebt, dass die in der Praxis manchmal noch keine guten Handlungsempfehlungen im Grunde geben und bestimmte Prinzipien, die aber aus dem Gemeinwohl sehr leicht abzuleiten sind, irgendwie eine klarere Handlungsanweisung irgendwo geben. Mhm. Und das, wie gesagt, das ist kein Widerspruch, sondern ich sehe das eher als Erweiterung des Blickfeldes.
Mhm.
Und deswegen würde ich sagen, auch mit KI-EthikerInnen würde ich sehr viele Anknüpfungspunkte haben, was uns wichtig ist. Ich finde es einfach immer nur wichtig, die Perspektive darauf zu richten, was machen Technologien tatsächlich mit unserer Gesellschaft? Wo entwickeln sie hin? Welchen Impact haben sie langfristig? Wer wird einbezogen? Wer wird nicht einbezogen? Wer darf Entscheidungen treffen? Und wer wird von Entscheidungen beeinflusst? Und das ist manchmal mit der ethischen Debatte aus meiner Sicht noch nicht genug im Blick gewesen.
Ja. Ja, es ist ja, ich finde eben die Technikethik oder dann auch die KI-Ethik immer dort ein bisschen ermüdend, wo sie eigentlich ethische Prinzipien wiederholt, die wir ohnehin schon haben. Also braucht man jetzt einen KI-Ethiker, der sagt, man darf KI aber nicht einsetzen, um Leute zu betrügen oder zu diskriminieren, wo ich mir so denke, ja, aber auch ohne KI wäre das unethisches Verhalten, jemanden zu diskriminieren.
Absolut.
Dann ist eher die Frage sozusagen, wie sind denn diese Systeme zu gestalten,
genau,
damit das nicht passiert? Also es gibt ja einmal diese Dimension bei Gemeinwohl, worum geht's hier? Ne? Also ist das Ziel...
Genau.
Umweltschutz, okay, das ist ein gemeinwohlorientiertes Ziel zum Beispiel.
Genau.
Und dann aber auch die Frage, wie ist denn ein System gebaut, um vielleicht auch dem Gemeinwohl, und das ist so ein Stichwort wie Explainable AI zum Beispiel. Ne? Habt ihr das auch beforscht?
Auf jeden Fall. Also wir haben so ein Konzeptpaper veröffentlicht, wo wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und im Grunde davon gehen wir aus, dass es halt ein Ziel ist, was wirklich dem Gemeinwohl dienen soll. Und was eben aber auch keine Nebeneffekte hat, die im Grunde total im Widerspruch damit stehen. Für uns war es sehr wichtig, dass erstmal jemand darüber nachdenkt, was ist denn eigentlich meine Rechtfertigung? Ich möchte hier was für die Gesellschaft tun. Warum, glaube ich, ist dies der beste Weg? Und diese Rechtfertigung auch anfechtbar zu machen und eben auch damit eine Transparenz zu schaffen, die es eben auch erlaubt, Menschen zu intervenieren oder auch eine andere Meinung reinzubringen oder auch Ideen einzubringen. Und im Grunde diesen Deliberationsprozess, den ich am Anfang schon ein Stück weit beschrieben habe, also das Austauschen von Interessen unter BürgerInnen, mit zum Teil des Prozesses zu machen, der KI-Entwicklung. Und das heißt jetzt nicht, dass in Partizipation so ausarten muss, dass EntwicklerInnen überhaupt nicht mehr weiterentwickeln können, aber dass man versucht, wo können wir denn vielleicht uns doch gezielt von den Leuten, die das betrifft, ein Feedback dazu holen. Und zwar nicht nur am Ende der quasi des Testings, sondern wie können wir mit denen auch schon frühzeitiger in einen Austausch kommen. Für uns war auch das Prinzip von Openness for Validation sehr wichtig. Mhm. Also die Frage, wie kann man Dritten ermöglichen, auch zu überprüfen, macht das System das, was es verspricht? Nachhaltigkeit war für uns in mehreren Hinsichten wichtig. Einerseits, okay, zu reflektieren, was ist eigentlich der Energieverbrauch und steht der im Verhältnis zu dem, was ich erreichen möchte? Und das ist für KI-Systeme sehr unterschiedlich. Also wir kennen alle mittlerweile diese Debatte, dass große LLMs einen sehr großen Fußabdruck haben, mhm, ne? Und die im Grunde die KI-Industrie im Moment tatsächlich ein Ressourcenproblem darstellt. Das gilt aber nicht für jedes kleine Forschungsprojekt. Mhm. Und da muss man irgendwo differenzieren. Da ist eher das Problem, dass diese Projekte oft nicht nachhaltig dokumentiert werden, nicht gut geöffnet werden, um Anschlussprojekte zu ermöglichen, nicht gut darin sind, Kollaborationen so zu gestalten, dass sie möglichst nachhaltig existieren. Und das waren für uns eben auch sehr wichtige Prinzipien, die eine große Rolle spielen. Und diesen Aspekt von Deliberation ermöglichen, da denken wir eben auch so Dinge wie Erklärbarkeit und Transparenz rein. Wobei man sagen muss, wenn man Machine Learning und neuronale Netze nutzt, heißt das, dass man nicht jede Entscheidung in jedem Detailgrad nachvollziehen kann. Und das ist eben eine Abwägungsentscheidung, die man treffen muss. Es gibt bestimmt Entscheidungen, da ist es sehr wichtig, haargenau erklären zu können, wie ist sie zustande gekommen. Dann sollte man kein
mein
System
Antrag
nutzen.
Auf Einbürgerung abgelehnt wird zum Beispiel.
Genau.
Automatisiert.
Genau, da wo ja bürgerliche Rechte auf jeden Fall sehr in einer sehr sensiblen Art berührt sind, da sollte man das auf jeden Fall abwägen. Schaffen wir hier nicht vielleicht ein Automatisierungssystem, was doch einfach regelbasiert ist, was wir vielleicht auch schneller, wo wir schneller auch Ausnahmen herausfischen können, mit der die Systeme nicht zurechtkommen, weil das ist ein Problem. Und ich glaube, das ist eben immer eine Abwägung und genau deswegen ist uns diese Transparenz über die Rechtfertigung sehr wichtig gewesen.
Ja, denke ich auch, dass wir da noch mehr Differenzierung auch brauchen. Ja, also wenn ich mir jetzt die Geburtstagseinladung von ChatGPT schreiben lasse, ist Nachvollziehbarkeit nicht wichtig.
Nee, genau.
Oder dann will ich ja vielleicht sogar gerade das Überraschende, das Kreative haben.
Genau.
Und in anderen Fällen ist es sehr, sehr ernst und muss auch gewährleistet werden. Bringt das so ein bisschen zur politischen Diskussion. Du hast mir vorhin erzählt, dass du nächste Woche nach Brüssel fährst.
Ja.
Das heißt, du bist auch beratend, konsultierend tätig im politischen Kontext?
Ja, im weitesten Sinne. Ja, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich quasi zu Privataudienzen eingeladen werde, aber also es gibt immer mehr Organisationen rund um die EU und eben auch, ich glaube, Parlamentarier und auch der EU-Rat selbst haben mittlerweile gemerkt, dass zwar der AI Act ein wichtiges Gesetz ist, dass aber die Regulierung alleine noch nicht die Frage beantwortet, was für eine KI-Politik wünschen wir uns eigentlich in der EU und wie wollen wir eigentlich eine Gesellschaft mit dieser Technologie gestalten? Was möchten wir und was möchten wir nicht? Und ich glaube, da braucht es eben noch viel mehr Gestaltungswillen. Und da durfte ich einige Male schon präsentieren, was denn eigentlich gemeinwohlorientierte KI ist und leisten kann. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das im Grunde so das Debattenspektrum unheimlich erweitert, weil wir einfach gerade immer noch in einer Debatte sind, wo vor allem ChatGPT und ähnliche Modelle die Debatte sehr beherrschen. Und KI-Politik oft als Rennen um die größten Modelle dann quasi diskutiert wird. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil diese Technologie ist eben nicht eine Technologie, sondern es sind sehr viele diverse Technologien in ganz verschiedenen Anwendungsfeldern. Und das müssen wir anfangen, in den Blick zu bekommen, wie wir da die Gesellschaftsgestaltung mit ermöglichen, die wir wollen und aber auch vielleicht uns abgrenzen zu Entwicklungen, die wir gar nicht erstrebenswert finden vielleicht.
Da höre ich jetzt aber ein bisschen raus, die reine Regulation reicht dir sozusagen nicht. Es reicht auch nicht eine Politik, die lediglich sagt, was man alles auf keinen Fall hier darf.
Genau.
Sondern wir brauchen auch eine sozusagen proaktive, fördernde Politik, die vielleicht Ideen entwickelt, wie wir KI auch produktiv nutzen können.
Genau.
Für das Gemeinwohl.
Ich denke dabei aber eben nicht nur an, okay, wie können wir jetzt unsere Startups irgendwie an den Start bringen, was ja im Grunde auch sehr schnell Teil der Debatte war, die ja auch dann sehr großen Einfluss gewonnen haben auf die Debatte in den jeweiligen Nationen der EU, sondern ich glaube, dass gerade dieser Bereich der gemeinwohlorientierten KI auf europäischer Ebene noch total unterbelichtet nur betrachtet wird und noch nicht genug gesehen wird, dass eben zum Beispiel in unseren Forschungseinrichtungen ganz große Kapazitäten sind, gesellschaftliche Ziele voranzubringen mit diesen Technologien, dass wir eine aktive Zivilgesellschaft haben, die da auch sehr viele Ideen mit zu einbringen kann, dass wir, und das wird zum Beispiel eine auf der Konferenz, wo ich jetzt auch in Brüssel dann mit sprechen werde, von der Organisation FARI, mit vorangetrieben, dass zum Beispiel auch in öffentlichen Institutionen KI-Wissen erstmal geteilt wird, aber auch da Anwendungen entwickelt werden können, die BürgerInnen und Bürgern dienen. Also, dass es ganz verschiedene Stakeholder geben kann, wie wir diese Technologien ja sinnvoll nutzen wollen. Und da ist mir aber auch immer wichtig, dass wir eben auch einen Prozess finden, der dann wirklich dem Gemeinwohl dient. Weil das hat natürlich auch so seine Fallstricke. Aber ich glaube, im Moment ist es eben ein Bereich, der, auch wenn man sich so die Verhältnismäßigkeit anguckt, also im Verhältnis zu industriellen KI-Projekten, findet dieser gemeinwohlorientierte Sektor doch eine sehr, sehr untergeordnete Stellung nur.
Ist wirklich ein Thema, was mich auch in letzter Zeit sehr bewegt und beschäftigt. Also sowohl im Bereich gemeinwohlorientierter Innovation generell, als auch speziell bei KI, dass ich das Gefühl habe, es bräuchte einfach erstmal einen ganzheitlicheren Blick, dass wir es hier mit einem Ökosystem auch zu tun haben und dieses Ökosystem aber bestimmte Bedingungen auch braucht, ganz damit es auch nachhaltig wachsen kann. Und was man im Moment sehen kann, ist halt so eine Förderpolitik, was schon mal besser ist als keine Förderpolitik.
Auf jeden Fall.
Ich bin auch Disclaimer selber im Beirat der KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz, aber es gibt ja auch das Civic Coding-Netzwerk von mehreren Bundesministerien gefördert. Und da gibt es dann eben immer wieder mal Geld für Träger, kleinere Organisationen, die dann Ideen umsetzen können.
Ja.
Das sind gleichzeitig aber so Summen, das ist so, ja, man kann dann so ein bisschen was machen für zwei Jahre und danach heißt es dann ja vielen Dank, Bericht abgeben und das war's. Und kaum eins dieser Projekte hat eigentlich eine Lebenschance darüber hinaus, weil solche Projekte natürlich auch dauerhaft im Betrieb einen gewissen Aufwand verursachen, Geld kosten.
Auf jeden Fall.
Und ich sehe sozusagen noch keine politische Vision, dass man sagen würde, wir nehmen jetzt mal die, weiß ich nicht, 5 oder 10 besten Projekte jedes Jahr und machen denen mal einen Verstetigungspfad auf. Und ne, also das und ich glaube, das ist das, was du auch, worauf du anspielst, in diesem politischen Gestaltungswillen auch, dass
auf
man sagt,
Fall.
Wir wollen auch in der Breite sozusagen und über dieses explorative Prototypenstadium hinaus Lösungen anbieten und auch im Alltag der Menschen hier etablieren. Ja, warum sollte nicht jeder so eine einfache Sprache-App aufs Handy kriegen und die Bundesregierung oder die EU sorgt dafür, dass das Ding sozusagen läuft.
Auf jeden Fall. Und ich sehe das auch als total positiv, dass es das Civic Coding Netzwerk gibt und auch, dass es diese Förderlinien gibt. Also ich will nicht falsch verstanden werden. Ich glaube einfach nur, dass es eben noch kein nachhaltiges Ökosystem ermöglicht. Und ich glaube, da hast du genau den Finger in die Wunde gelegt. Ich glaube, da brauchen wir eben noch viel langfristigere Bestrebungen. Und das kann in ganz verschiedenen Weisen passieren. Also ich habe nicht die Erwartung, dass der Staat hingeht und jetzt sagt, jetzt verstetigen wir alles. So. Aber dass er im Grunde einen Möglichkeitsraum schafft, schon einige Dinge viel länger zu fördern, Partnerschaften nicht nur quasi in die Verantwortung der Förderempfänger zu legen, sondern auch aktiver mitzugestalten, wie können wir da möglicherweise Vernetzungen schaffen. Und auf europäischer Ebene stelle ich mir das auch so vor, dass wir eben nicht in einzelnen nationalen Projekten dann an bestimmten Problemen arbeiten, sondern dass wir auch da dann viel stärker vernetzt werden können und voneinander lernen können und dass zum Beispiel Technologien, die in einem Land sehr gut funktionieren und Open Source existieren, eben auch adaptiert werden können. Und das ist etwas, was ich auch noch aus dem Gespräch mit dir in unserer Forschung gut in Erinnerung habe, dass im Grunde die Dokumentation und die Ermöglichung für andere, dieselbe Technologie zu nutzen, selbst eben nicht umsonst daherkommt, sondern mitgedacht werden muss und auch einen Arbeitsaufwand erzeugt, der mitgedacht werden muss. Und ich glaube, dahin müssen wir einfach viel mehr kommen, dass diese Skalierungsprozesse ganz anders gedacht werden und viel langfristigere Strategien dafür entwickelt werden. Ja, und ich glaube, das ist so das, wo ich mir wünschen würde, dass das Verständnis der nächsten 5 Jahre hingeht, dass dieses Ökosystem an verschiedenen Stellen gestärkt wird.
Und das ist ja auch eine sehr europäische Idee. Was KI ja sehr gut kann, ist übersetzen, auch von einer Sprache in die andere.
Genau.
Und da scheint mir doch auch noch Potenzial da zu sein, zur europäischen Völkerverständigung einen Beitrag zu leisten.
Auf jeden Fall, genau. Das glaube ich auch.
Wir kommen schon ans Ende unserer Zeit und deswegen darf ich dir jetzt nochmal eine ganz große Frage stellen, nämlich zu deinem persönlichen Blick in die KI Zukunft. Ich habe das Gefühl, spätestens seit ChatGPT teilt sich das so das in 2 Lager, nämlich die sagen, im Grunde, jetzt steht wirklich der Untergang bevor. Es ist eine Entwicklung, die wir schwer kontrollieren können, die exponentielle Züge trägt, die es einfach schwierig machen zu sagen, wie wird KI in 10, in 20 Jahren sein. Es gibt aber natürlich, wie immer bei solchen technischen Disruptionen, auch die KI eigentlich als Heilsbringer sehen. Du als Wissenschaftlerin wirst mit Sicherheit einen differenzierteren Blick auf die Dinge haben. Aber bist du nach 4 Jahren Forschung zu dem Thema eher optimistisch oder eher skeptisch, was die Zukunft betrifft?
Also für mich teilt sich das Bild tatsächlich in ganz verschiedene Unterfragen. Wenn ich mir im Grunde so die großen Mainstream-Entwicklungen der KI-Industrie anschaue, so der letzten Jahre, finde ich das sehr besorgniserregend, dass im Grunde die Akteure doch sehr, sehr viel Macht haben und damit auch sehr viel Entscheidungsmöglichkeit. Und ich bin sehr gespannt, was der KI, also der AI Act da bewirken wird. Ich glaube, das können wir alle noch nicht haargenau vorhersagen, wie gut er implementiert sein wird. Ich glaube, das wird ein Lernprozess für alle Beteiligten. Deswegen finde ich das im Moment noch ein bisschen verfrüht, da quasi die Untergangsstimmung irgendwie einzublasen, sondern erstmal abwarten, was wir erreichen können. Und dann kann man ja auch nochmal nachjustieren, wenn man merkt, nein, es gibt gesellschaftliche Probleme, die haben wir uns damit eher erzeugt als gelöst. Mhm. Ich glaube, ansonsten ist es mir wichtig, oder auch ein Wunsch für die Zukunft, diesen differenzierteren Blick über KI-Technologien viel stärker in die gesellschaftliche Debatte noch zu verankern und nämlich genau zu schauen, was passiert im medizinischen Bereich mit KI, was wollen wir dort, was wollen wir da erreichen, was kann Forschung mit KI-Systemen weiterbringen, also wo sie Machine Learning für Modellentwicklung einsetzen kann und eben viel spezifischer über einzelne Sektoren vielleicht zu sprechen und das Bild weiter zu differenzieren, weil da habe ich durchaus Optimismus, dass diese Technologien auch dazu beitragen können, gute Problemlösungen zu entwickeln und auch zu skalieren. Und ich glaube, da liegt schon ein Potenzial. Und ich wünsche mir, dass das im Grunde noch viel mehr gesehen wird und dass Förderung und gesellschaftlicher Willen noch mehr in diese Richtung geht. Und im Moment sehe ich das eher nicht. Und das ist manchmal auch enttäuschend, wenn man merkt, dass die großen Debatten vor allem über die Nutzung von ChatGPT irgendwie sich dreht. Weil da sehe ich im Moment, also mir ist da noch nicht klar geworden, wo da der große gesellschaftliche Mehrwert für uns liegt. Und ich glaube, da ist noch sehr, auch noch abzuwarten, wie sich diese Technologien weiterentwickeln. Also was nicht heißt, dass nicht auch Large Language Models sehr spannende Anwendungsfälle haben. Aber ich glaube, so wie sie im Moment kommerziell vermarktet werden, hat das noch nicht die gesellschaftliche Veränderungskraft, die Technologie eigentlich hätte. Und ich glaube, das hat ganz stark mit den Machtstrukturen zu tun, die dahinter liegen. Hm. Und ob es uns gelingt, an diesen was zu verändern, da bin ich auch in den Entwicklungen der letzten Woche eher pessimistischer geworden, weil einfach politische Machtverhältnisse sich ja verschoben haben in einer Art und Weise, die da eher sehr besorgniserregend auch ist.
Hast du ein Lieblingsbuch oder Text, den du deinen Studierenden empfiehlst, wenn man sich diesen Fragen nähern möchte?
Oh, das ist natürlich jetzt eine Killerfrage.
Die hätte ich dir eigentlich auch ankündigen müssen. Du kannst auch nachreichen und wir packen es in die Shownotes.
Ja, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil es gibt natürlich irgendwie total viele gute Texte. Und im Moment habe ich eh das Problem, dass ich viel zu wenig zum Lesen komme. Es ist schwierig, weil ich lese halt sehr viel so detailspezifische Texte, die jetzt nicht so einen guten ersten Einstieg geben und die mich irgendwie interessieren, aber vielleicht nicht für jeden anderen irgendwie so wahnsinnig interessant sind. Aber also so ganz allgemein, der Text, der mich auch wirklich beeinflusst hat in den letzten 4 Jahren, war schon dieses Buch von Barry Bozeman über The Public Interest, ne? Der natürlich überhaupt gar nichts mit KI zu tun hat. Aber für mich war es super spannend, nochmal zurückzugehen und zu fragen, was ist das eigentlich für ein Konzept, mit dem wir mal auch so schnell argumentieren, gut für das Gemeinwohl, schlecht für das Gemeinwohl, aber wo kommt der her und wie entwickeln wir als Gesellschaft eigentlich ein Gemeinwohlziel? Und deswegen würde ich spontan einfach mal dieses Buch von Barry Bozeman empfehlen.
Mehr Demokratietheorie lesen, genau. Um Technologie zu verstehen.
Ganz genau.
Kommen wir von der globalen Frage nach der KI-Zukunft zur Frage nach deiner persönlichen Zukunft. Mhm. Euer Forschungsprojekt des AI und Society Lab neigt sich dem Ende, wenn ich es richtig verstanden habe?
Nee, das Lab nicht. Das Lab ist quasi fortlaufend eine Institution, wo wir Projekte immer wieder neu initiieren. Und da laufen auch viele Projekte gerade weiter. Ein Projekt war zum Beispiel auch der KI-Kompass, was ein Kartenspiel für BürgerInnen ist. Das auch in diesem Projekt und das läuft auch immer noch. Kann man immer noch bestellen. Nur meine Forschungsgruppe, die ist leider an das Ende des Förderzeitraums erstmal gekommen, jetzt Ende September. Und das heißt, wir müssen schauen, welche neuen Projekte auch vielleicht Gedanken wieder aufgreifen können. Tatsächlich ist es uns aber ganz gut gelungen, ein Netzwerk von Menschen auch bei uns zu behalten. Also wir haben viele assoziierte ForscherInnen dazu gewonnen, die auch weiter mit uns zusammenarbeiten wollen, auch wenn die Forschungsgruppe in der Form nicht mehr besteht. Und vor allem haben wir, glaube ich, mit diesem Thema schon auch eine Expertise aufgebaut und ein Thema gesetzt, an dem wir weiterarbeiten wollen. Das heißt, das geht auf keinen Fall verloren, sondern es wird eher in neuen Projekten ein neues Gewand bekommen. Und mich interessieren, wie ich so ein bisschen schon angedeutet habe, vor allem Projekte, die in Richtung der Frage der Nachhaltigkeit weiterdenken. Mich interessiert auch generell die Debatte, welche Versprechungen machen wir denn eigentlich über KI und Nachhaltigkeit? Auch weil viele davon sehr überzogen sind und wir ehrlich bleiben müssen, was kann diese Technologie erreichen und wo können wir das im Moment vielleicht auch noch gar nicht sagen. Also zum Beispiel dazu, wie gut KI uns helfen kann, global CO2-Emissionen einzusparen. Das finde ich im Moment sehr schwierig schon zu prognostizieren. Aber das finde ich ein sehr spannendes Feld. Also welche Potenziale es da gibt. Und mich interessiert sehr genau hinzuschauen, welche lassen sich denn einlösen. Oder wo haben wir auch im Grunde vielleicht einem schönen Narrativ geglaubt und sollten vielleicht unsere Kräfte auf was anderes konzentrieren. Und das finde ich eine sehr spannende Debatte.
Gut, das klingt, als würdest du dem Thema auf jeden Fall weiter verbunden bleiben, was mich sehr freut. Denn das heißt auch, dass wir weiterhin Gelegenheit haben werden,
auf jeden Fall,
uns auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Liebe Theresa, ich danke dir sehr für deine Zeit und das spannende Gespräch hier. Und ich danke allen Zuhörenden dafür, dass sie eingeschaltet und bis zum Ende mitgehört haben. Vielen Dank auch an die Technologiestiftung Berlin und die Berliner Senatskanzlei, die unser Projekt fördern und damit auch diesen Podcast möglich machen. Wenn ihr Ideen, Fragen, Kritik oder Wünsche für zukünftige Gäste habt, dann schreibt gerne an info@citylab-berlin.org. Wir lesen jede Mail und freuen uns, wenn ihr auch zukünftig wieder einschaltet. Mein Name ist Benjamin Seibel. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.